Ja, draußen, wenn wir am See gewesen wären, wäre es natürlich auch schön gewesen, jetzt am Nachmittag. Vielleicht wären dann auch noch ein paar mehr geblieben. Aber ich finde es schön, dass ihr da seid. Ich möchte heute Nachmittag nochmal über eine Sache nachdenken. Als Einstieg vielleicht, wir haben ja heute Morgen so ein bisschen uns Gedanken gemacht, lohnt es sich als Christ zu leben? Auch wenn man vielleicht mehr Probleme hat, wie wenn man es nicht täte. Und manchmal haben wir eben das Problem, dass wir denken, okay, wenn ich alles richtig mache, wenn ich alles so mache, wie Gott es will, dann müsste es mir eigentlich gut gehen. Aber die Bibel tut es niemals unterstützen. Natürlich möchte Gott, dass es uns gut geht. Natürlich können wir auch gewisse Dinge positiv beeinflussen. Aber es wird nicht so sein, dass alle Probleme weg sind, wenn wir hundertprozentig alles richtig täten. Und dann ist auch oftmals so der Druck da. Wenn ich das nicht richtig mache, dann wird Gott mich strafen. Ich meine, in Sachen, wo wir absichtlich was Falsches tun, da können die Zusammenhänge sicher da sein. Aber wenn wir nicht genau wissen, was richtig ist und Gottes Wille ist, kann das trotzdem dann eine unbegründete Angst sein, zu denken, oh Mann, ich muss jetzt genau wissen, was ich tun soll, weil ansonsten kann Gott mich vielleicht strafen. Aber da hat man heute Morgen ja auch das Thema Gottesbild, rechte Gotteserkenntnis. Vielleicht kennt ihr Blaise Pascal. Kennt ihr? Blaise Pascal war Mathematiker. Jörg-Peter muss ihn auf alle Fälle kennen. aber interessant ist eben auch, dass er Christ war. Und vielleicht kennt ihr folgende Diskussion von ihm in Bezug auf Christen und Nichtchristen. Blaise Pascal war auch ein sehr strukturiert denkender Mensch. Das muss man als Mathematiker wahrscheinlich auch sein. Er hat sich auf Marktplätze gestellt und hat angefangen zu predigen. Er hat sich so eine Kiste genommen, hat sie hingestellt und unter anderem hat er Folgendes dann gesagt. Auf dem Marktplatz waren lauter Kaufleute vor ihm und auf die Frage, lohnt es sich Christ zu sein, hat er folgendermaßen argumentiert. Und ich denke, das ist eine gute Argumentation, die auch uns heute manchmal helfen kann. Mario grinst schon, er kennt's. er hat gesagt, stellt euch vor, ihr seid Kaufleute. Stellt euch vor, es wird euch jemand einen Deal machen. Für den Einsatz eures Lebens könntet ihr ein weiteres Leben gewinnen. Das heißt, Einsatz eures Lebens meint so viel, ihr lebt euer Leben nicht so, wie ihr es gerne getan hättet, sondern ihr lebt es halt nach anderen Vorstellungen. Aber wenn das gepasst hat und ihr gewinnt, dann bekommt ihr ein zusätzliches Leben geschenkt. In dem könnte man natürlich so leben, wie man will. Und dann sagt ihr, ihr seid Mathematiker. Ihr würdet sagen, 50-50 bei einer Chance von 50-50, wer würde auf Deutschland, Argentinien 100 Euro wetten, mit der Aussicht, nur weitere 100 Euro zu bekommen? Er hat gemeint, 50-50, kein guter Deal. Und dann hat er gemeint, wie wäre es, wenn ihr für den Einsatz eures Lebens 5 weitere Leben bekommen würdet? Immer noch die Chance 50-50? 5 weitere Leben? 5-1 bei einer Chance von 50-50, das klingt doch besser, oder? Wie wäre es mit 10 weiteren Leben? So langsam würde jeder Kaufmann bei euch denken, okay, 10-1 bei einer Chance von 50-50, kann man schon riskieren. Dann hat er gesagt, wie wäre es aber, wenn euch jemand anbietet für den Einsatz eures Lebens ewiges Leben? Und dann noch, für den Einsatz eures Lebens hier auf der Erde, das heißt mit Leid und Schmerzen und so, ewiges Leben ohne Krankheit und Schmerzen, bei einer Chance von 50-50. Genau, er hat gesagt, welcher Kaufmann würde das nicht machen? Welcher Kaufmann würde nicht sagen, stellt euch vor, ihr setzt 100 Euro ein und ihr würdet unendlich viel Geld bekommen, wenn ihr recht hättet. Da würde jeder von uns wahrscheinlich 50 Euro einsetzen. Und letztlich ist es ja das, was die Bibel zeigt. Wir geben dieses Leben ab. Wir sagen in diesem Leben, okay, ich lebe nicht nach meinen Vorstellungen, sondern nach Gottes. Und wenn es passt, was die Bibel sagt, dann bekommen wir ewiges Leben. Aber damit war er noch nicht fertig. Sondern er hat gesagt, okay, Ob es ewiges Leben gibt oder nicht, weiß keiner von uns. Keiner kann es beweisen. Natürlich gibt es Dinge, Glaubwürdigkeit der Bibel, wo man dran arbeiten kann, aber prinzipiell mal, man kann es nicht beweisen. Chance von 50-50. Entweder es gibt ewiges Leben oder es gibt kein ewiges Leben. Aber dann hat er gesagt, stell dir vor, du glaubst nicht an Gott. Stell dir vor, du glaubst nicht an Gott und du hast recht. Also es gibt kein ewiges Leben, es gibt keinen Gott, der dich geschaffen hat. Du glaubst nicht an ihn, du stirbst. Du merkst noch nicht mal, dass du falsch bist. Also, dass du recht hattest. Du merkst noch nicht mal, dass du recht hattest, denn du wachst ja nicht mehr auf. Das heißt, du hattest recht, aber du merkst es nicht. Stell dir vor, du glaubst an Gott, aber es gibt ihn nicht und es gibt kein ewiges Leben. Und du stirbst, du merkst es noch nicht mal, denn du wachst nicht mehr auf. Das war's. Stell dir aber vor, es gibt Gott und es gibt ewiges Leben. Und du stirbst und hast nicht an Gott geglaubt. Und du wachst noch einmal auf und du merkst, was du versäumt hast. Und stell dir vor, du glaubst an Gott, es gibt ihn und du wachst auf zu ewigem Leben. Und dann hat er gesagt, nehmt beide Punkte zusammen. Wir haben vorher gesagt, für den Einsatz deines Lebens wird dir ewiges Leben angeboten. Bei einer Chance von 50-50. Wenn es nicht stimmt, merkst du gar nicht, dass es nicht gestimmt hat. Wenn es stimmt, dann gewinnst du unwahrscheinlich viel. Er hat gemeint, welcher Kaufmann würde sich diese Chance entgehen lassen? Wenn du nur nicht mal merken würdest, dass du Unrecht hattest, und du nur unendlich viel gewinnen könntest. Und ich glaube, dass in dem, was Blaise Pascal hier gesagt hat, sehr, sehr viel Wahrheit drin steckt. Wir können wirklich eigentlich nur gewinnen. Vor allen Dingen dann, jetzt kleiner Einschub für uns, weil wir unser Leben ja nicht wirklich verlieren. Es ist ja nicht so, dass der Einsatz, um das ewige Leben zu bekommen, nur Qual und Leid und Ärger auf dieser Welt einschließt, sondern dass die Regeln, die Gott uns gibt, ja eigentlich zu unserem Wohlergehen und zur Freude gedacht sind. Also es ist ja nicht so, dass wir dieses Leben wirklich weggeben, sondern wir bekommen ja eigentlich was Besseres dafür. Genau, wie sagt Jesus? Genau. Ihr kennt den Satz, den Jesus sagt, wo Petrus fragt, was bekommen wir dafür, dass wir alles zurückgelassen haben? Jesus sagt, in diesem Leben und dann aber im ewigen Leben. Der Haken an der Sache ist, so verlockend das klingt, was Blaise Pascal gesagt hat, dass wir auch den anderen Spruch haben, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Jeder von uns trifft eher Entscheidungen, die mir jetzt was bringen, als Entscheidungen, die mir möglicherweise irgendwann später mal was bringen. Kennt ihr das? Man hat eine Untersuchung gemacht mit Jugendlichen. Ich hatte es beim Seminar schon mal gesagt, also mit Kindern. 10-jährige Kinder hat man in den Raum geführt und in dem Raum stand nur ein Tisch und sonst gar nichts. Und auf dem Tisch lag eine Süßigkeit. Und man hat zu ihnen gesagt, du darfst dir die Süßigkeit nehmen und kannst sie essen. Kein Thema. Aber ich gehe noch mal 10 Minuten raus aus dem Raum. Wenn ich nach 10 Minuten wiederkomme und die Süßigkeit liegt immer noch da, dann bekommst du noch eine. Das heißt, die Aufgabe war klar, entweder sofort ein Stück Kuchen oder 10 Minuten warten und 2 Stück Kuchen, wobei es kein Kuchen war, sondern Schokolade. Leicht verständlich. Die Mehrheit, man versucht natürlich zu sagen, okay, ich warte, aber in dem Raum gab es nichts anderes. Das heißt, es gab keine Ablenkung. Es gab nur den Tisch mit dieser Süßigkeit. Ansonsten alles weiße Wände. Und deswegen hat man gesehen, dass manche Kinder versucht haben, sich irgendwie abzulenken. Sie sollten den Raum auch nicht verlassen in der Zeit. Aber irgendwann war es dann so stark, dass sie dann nachgegeben haben und die Süßigkeit gegessen haben. Interessant war jetzt, dass man diese Jugendlichen verfolgt hat in ihrem späteren Leben. Und die Minderheit, die es geschafft hatte zu warten, waren später mit Abstand die erfolgreicheren im Leben, die gesünderen, auch die bessere Kontakte mit anderen Menschen hatten, weil sie anscheinend prinzipiell gelernt haben, ihre Bedürfnisse momentan zurückzustellen, um in der Zukunft mehr zu bekommen. Und das kennt ihr in allen Punkten. Wenn ihr eine Freundschaft habt, ist es manchmal nötig, dass ihr eigene Bedürfnisse zurückstellt, die im Moment nicht befriedigt werden, sondern wo ihr momentan geben müsst für den anderen. Aber Freundschaft, wo jeder nur empfangen will, funktioniert nicht. Ein interessanter Punkt also. Aber es zeigt uns trotzdem, die Mehrheit von uns ist nicht daran interessiert, was in 1000 Jahren eventuell mal kommt, sondern sucht nach Hilfe und Mut in der jetzigen Situation. Und deswegen hat das, was Blaise Pascal gesagt hat, einen großen Haken. Weil letztlich sagt er trotzdem, ist die Frage, was du gewinnst auf Dauer. Die Frage deswegen, wie gehen wir damit um? Welchen Sinn hat Christsein, welchen Sinn hat unser Glaube für hier und jetzt? Wenn wir, wie wir heute Morgen gelesen haben, sogar damit rechnen müssen, dass Schwierigkeiten und Nöte eventuell zunehmen. Ich lade euch ein, nochmal den Text von heute Morgen aufzuschlagen. Erster Petrus 4, Vers 12. Erster Petrus 4, Vers 12. Und der ganze Petrusbrief, wenn man ihn sich anschaut, ist ja geschrieben für Christen, die in einer schwierigen Situation sind. Die Frage des Leides ist überall präsent. 1. Petrus 4, Vers 12. Meine lieben Freunde, wundert euch nicht über die heftigen Anfeindungen, die ihr jetzt erfahrt. Sie sollen euren Glauben prüfen und festigen. Denkt nur nicht, dass solche Angriffe etwas Außergewöhnliches sind. Sie gehören zum Christsein. Freut euch vielmehr darüber, dass ihr um Christi willen leidet. Dann werdet ihr auch jubeln und euch mit ihm freuen, wenn er in all seiner Herrlichkeit wiederkommt. Merken wir, was Petrus hier schreibt? Freut euch jetzt über Leid, denn später wird es euch Frucht bringen. Und vielleicht fallen euch weitere gesamtbiblische Teile dazu ein. Paulus hat dieses Bild von dem Geruch des Todes zum Tode und er meint damit, dass die Trauer über die Sünde, das Leid uns dazu führen kann, dass wir darin verharren und deswegen verloren gehen oder aber, dass es auch eine Trauer gibt, die zum Heil führt, die uns nämlich dazu bringt, offen zu sein für Gott und seinen Willen anzunehmen. Oder lesen wir noch 1. Petrus 1. 1. Petrus 1 ab Vers 3. Da lesen wir, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem grenzenlosen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, haben wir die Hoffnung auf ein neues, ewiges Leben. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott in seinem Reich für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott in seiner Allmacht bewahren, weil ihr an ihn glaubt. Aber dann, am Ende der Zeit, werdet ihr selbst sehen, wie herrlich das unvergängliche Leben ist, das Gott schon jetzt für euch bereithält. Darüber freut euch von ganzem Herzen, auch wenn Gott euch jetzt noch für eine kurze Zeit durch manche Prüfungen führt und ihr viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer vollkommen gereinigt wurde. Lobpreis und Ehre werdet ihr an dem Tag empfangen, an dem Christus wiederkommt. Ich weiß, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt, und ihr freut euch unbeschreiblich auf den Tag, an dem er wiederkommt. Dann werdet ihr am Ziel eures Glaubens sein. Ihr seid gerettet für alle Ewigkeit. Auch hier ist ein Text, wo Petrus deutlich eigentlich diese Argumentation hat. Hier kann euch der Glaube Leid bringen und Probleme bereiten, aber einmal in der Ewigkeit werdet ihr dafür Freude und Lohn empfangen. Und er benutzt das Bild von Gold, das geläutert wird im Feuer, um eben zu zeigen, wie diese Zeit hier auf der Erde für uns aussehen kann. Ich denke auch hier wieder, das Problem ist einfach, dass wir in einer Zeit leben, wo Menschen sofort Antworten brauchen, wollen. Und wo die Vertröstung auf später manchmal recht deutlich abgelehnt wird. Und ich denke, das ist ein Punkt, den muss man sich bewusst machen. Nicht immer haben wir von der biblischen Sicht für jetzt sofort die perfekte Lösung. Manches braucht Zeit. Was hilft uns, damit umzugehen? Was hilft uns zu sehen, dass es sich trotzdem lohnt? Gerade im Umgang mit Leuten, die nicht so an Gott glauben, ist das ein wirklicher Schwachpunkt des christlichen Glaubens, glaube ich. Dass man eben nicht, oder wir stehen in der Gefahr zu sagen, ja, wenn du an Gott glaubst, dann wird, du hast Frieden mit Gott, stimmt, aber manchmal kommt es so rüber, er verbessert die Probleme, er macht, dass du einen Arbeitsplatz bekommst, er macht das, können wir ja für alles beten. Er rettet deine Ehe, ihr kennt die Dinge. Interessant ist, dass für mich aus der Bibel nicht nur rauskommt, dass die Motivation, Glauben zu haben und Gott nachzufolgen, das ist, was irgendwann mal in der Zukunft kommt. Sondern es gibt noch eine andere Motivation. Und das ist eben die Motivation der Beziehung zu Gott. Wer ist dieser Gott? Und für mich ist die Antwort darin, wenn wir uns Jesus Christus anschauen, dann merken wir, dass Jesus nicht der Gott ist, der getrennt von uns bleibt und der sagt, naja, du musst es jetzt mal durchmachen, denn das wird helfen. Wir kennen das, wenn wir mit dem Kind zum Arzt gehen und das Kind kriegt eine Spritze, dann sagen wir, das wird jetzt mal wehtun, aber es wird besser. Gott ist im Prinzip nicht so, dass er sagt, okay, du musst es jetzt erleiden, sondern Jesus selber ist in das Leid hineingekommen. Es gibt kein Leid, das er nicht geteilt hat. Es gibt kein Leid, das er selber nicht auf sich genommen hätte. Lass uns noch Philipper Kapitel 2 aufschlagen. Ihr kennt dieses Lied. Es ist, im Deutschen kommt es nicht so rüber. Im Griechischen ist es ein Gedicht praktisch. Man nimmt auch an, dass es dass das, was Paulus hier schreibt, schon wie ein festes Glaubensbekenntnis war. Und dass es damit eines der frühesten Lieder des christlichen Glaubens darstellt. Warum das ganz interessant ist, so als Nebenpunkt, ist, dass in diesem Punkt schon der Kreuzestod Jesu dazugehört. Und manche argumentierten, die Jünger Jesu haben gar nicht mit dem Tod und Auferstehung geglaubt, das kam erst im Nachhinein. Und man merkt eben, die frühesten Zeugnisse des christlichen Glaubens und diese Formulierung hier ist eine davon, beinhalten alle Tod und Auferstehung von Jesu. Es ist nichts, was sich erst im Nachhinein Leute zusammengedacht haben, sondern von Anfang an war das Teil der Verkündigung. So als Nebenargumentation. Philipper 2, Abvers 5. Orientiert euch an Jesus Christus. Obwohl er Gott in allem gleich war und Anteil an Gottes Herrschaft hatte, bestand er nicht auf seinen Vorrechten. Nein, er verzichtete darauf und wurde rechtlos wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und lebte als Mensch unter uns Menschen. Er erniedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Wir lesen manchmal schnell weiter. Aber der Punkt hier zeigt, wer Jesus ist. Und dass Jesus eben bereit war, nichts anderes zu tun, als dass er von uns erwartet. Wenn Jesus erwartet, dass wir für unseren Glauben auf dieser Welt Nachteile in Kauf nehmen, dann ist er unser Vorbild. Er ist nicht der, der unberührt einfach irgendwo da sitzt und sagt, entweder du machst es oder du machst es nicht. Sondern er war der, der selber unwahrscheinlich viel gelitten hat. Der selber unwahrscheinlich viel durchgemacht hat. Wenn wir Jesaja 53 lesen, dann denke ich, zeigt es uns das noch deutlicher. Jesus selber war bereit, sein Leben wegzugeben. Aber nicht, weil er ein besseres davon empfangen hätte. Er hat sein Leben letztlich behalten. Er ist wieder in den Himmel zurückgekehrt. Aber der Gewinn, den er davon hatte, war nur, dass er uns dadurch erlösen kann. Und deswegen Vers 8, er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen, alle Mächte im Himmel, alle Menschen auf der Erde und alle im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und letztlich ist dieser Punkt für mich die echte Antwort darauf, warum es sich lohnt, Christ zu sein. Nicht so sehr wegen der Belohnung, die irgendwann mal kommt, sondern vor allen Dingen wegen demjenigen, der auf diese Erde kam, um uns zu erlösen. Weil er der perfekte Freund für uns ist. Weil er derjenige ist, der bei uns bleiben kann. Und deswegen gibt es auf dieser Erde auch keine Alternative. Selbst wenn jemand sagt, naja, der christliche Glaube ist nur eine Vertröstung auf nachher. Was er nicht nur ist, wir erleben, dass Gott da ist und uns hilft. Aber selbst wenn es der Fall wäre, es gibt keine Alternative. Und Jesus Christus ist, denke ich, für uns wirklich die Hoffnung für unser Leben. Ich habe einen noch Hebräer 4, Vers 15 aufzuschlagen, wo das eben rüberkommt. Wir haben heute über Jesus in der Lektion geredet. Es hätte so vieles gegeben, was man hätte sagen können. Allein Hebräer 2 zum Beispiel, wo steht, dass Jesus gehorsam lernen musste. Das ist für uns kaum vorstellbar. Was bedeutet es, dass ein sündloses Wesen gehorsam lernen muss? Aber wir sehen es im Garten Gethsemane, wo Jesus sagt, Vater, wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er sagt, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Deswegen Hebräer 4, Vers 14, lasst uns also unerschütterlich an unserem Bekenntnis zu Gott festhalten, denn wir haben einen hohen Priester, der vor Gott für uns eintritt. Das ist Jesus, Gottes Sohn, der in das Reich seines Vaters gegangen ist. Doch er gehört nicht zu denen, die unsere Schwächen nicht verstehen und zum keinem Mitleiden fähig sind. Jesus Christus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir, auch wenn er nie gesündigt hat. Aber weil er für uns eintritt, dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gott kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Jesus ist unser Vorbild Er ist unser Freund. Er ist unser Erlöser. Und interessant finde ich deswegen auch, vielleicht kennt ihr den Ausspruch von Ellen White, wo sie schreibt, dass wir jeden Tag eine Stunde lang nachdenken sollen. Worüber schreibt sie, sollen wir nachdenken? Man könnte eigentlich denken über die neue Erde. Denkt jeden Tag eine Stunde lang über die neue Erde nach. Wie schön es dort sein wird und dass sich alles gelohnt hat. Aber das ist interessanterweise nicht das, was sie schreibt. Sondern sie schreibt, denkt jeden Tag eine Stunde über Jesus nach. Was er auf sich genommen hat für uns. Und ich denke, damit sind wir beim Thema. Das größte Argument, als Christ zu leben, Gottes Weisung in der Bibel zu suchen und sein Leben danach auszurichten, ist nicht der Gewinn, den wir davon bekommen, sondern ist die Person Jesus Christus, der unser perfekter Freund ist, der unser Leben viel besser führen kann als wir selber, aber der vor allen Dingen bereit war, selber zu leiden und selber den schwierigen Weg zu gehen für uns. Und ich wünsche mir, eines Tages vor ihm zu stehen und ihn sagen zu hören, es hat sich gelohnt, weil du da bist. Amen.